Herzlich willkommen zum Podcast Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Von Kai B. Rogalla.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen. Heute aber ist es nicht nur ein Gast, sondern auch ein Kooperationspartner, mit dem ich schon seit vielen Jahren vertrauensvoll im Bereich der Immobilien zusammenarbeite. Ich schätze ihn als Mensch. Er ist ehrlich, loyal, straight raus. Er ist fachlich auf der Höhe, deswegen macht die Arbeit mit ihm umso mehr Spaß. Und wir sprechen heute über ein ganz besonderes, spannendes Thema, nämlich das Thema Betongold. Ja, passend für die Website betongoldbesitzer.de werden wir hier einige Insider-Themen austauschen miteinander, Kurioses und Besonderes aus dem Bereich der Immobilie. Und wir lassen für euch einfach mal das Mikro an in diesem Fall. Ja, aber bitte nicht weiter sagen. Also, wir plaudern jetzt hier über ein paar kuriose und spannende Erlebnisse, die wir beide jeweils in unserer Tätigkeit im Immobilienbereich gehabt haben und haben darauf zwei unterschiedliche Blickwinkel. Und deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Patrick Schwarz. Hallo und willkommen im Podcast Deine Vermögensarchitektur Talk.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein und bin heute Morgen ganz überrascht hier angekommen und habe gedacht, Mensch, was ist das hier für ein Ort? Ich habe dich eher erwartet in einem hohen Tower irgendwo in Frankfurt, aber hier, wo die Fußballplätze sogar eine Steigerung haben, hatte ich weniger mit dir gerechnet.
Genau, ich bin hier nie weggekommen, das ist meiner Historie geschuldet. Also ich bin hier geboren und aufgewachsen und unter uns, passend zum Thema, hier sind die Immobilienpreise noch erschwinglich.
Ja, das glaube ich wohl.
Ja. Ja, Patrick, erzähl doch ein bisschen was über dich. Wie bist du in die Immobilienbranche gekommen? Kurze Vorstellung zu deiner Person und lass uns doch da mal ein bisschen dran teilhaben.
Ja, sehr gerne. Ja, wie bin ich da hingekommen? Also wahrscheinlich eher aus Versehen, hätte ich fast gesagt. Also ganz war es nicht. Also zu mir, ich bin 42. Ich glaube, du würdest sagen, habe ich in dem Video gesehen, zwischen 30 und 50.
Genau.
Ich bin 42. Familienpapa von zwei fast erwachsenen Kindern, beziehungsweise einer ist erwachsen, 19 und 16, verheiratet mit meiner ersten Freundin seit 25 Jahren. Gehen wir gemeinsam durch dick und dünn und ja, bin in der Immobilienbranche tätig. Bin vor 2018, habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt, ein guter Freund hat mich in die Branche gebracht, war damals schon relativ umfangreich in Immobilien investiert und irgendwie kommt man da noch nicht drum herum, in dem Bereich dann auch zu arbeiten. Für mich war es immer so, ich habe das super gerne gemacht, neben meiner beruflichen Tätigkeit. Und irgendwann hat man dann gemerkt, Mensch, da kann man vielleicht das eine oder andere mehr machen. Und das Schöne mit dem Nützlichen verbinden, hätte ich fast gesagt. Und so ist dann irgendwie dazu gekommen, dass ich irgendwie keine Zeit mehr hatte, zur Arbeit zu gehen, weil dann doch so viel im Immobilienbereich anstand. Und habe dann 2020 praktisch meine Festanstellung gekündigt, mit schwerem Herzen. Das war nicht ganz einfach, bin immer sehr gerne arbeiten gegangen. Ich war in der Logistik tätig, als Speditionsleiter und auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum damaligen Chef gehabt. Auch heute noch, auch zum Unternehmen immer noch eng verbündet oder verdrahtet. Und naja, so habe ich dann irgendwann gekündigt und war dann, bin dann jetzt seit 5 Jahren Vollzeit selbstständig.
Und Vollzeit selbstständig bist du mit der Firma, die zwei Initialen im Namen trägt. Vielleicht verrätst du uns mal, was es damit auf sich hat, denn es passt ja nicht wirklich zu deinem Namen. Was steckt dahinter?
Ja, die HB Schwarz GmbH. Ja, es fragen mich viele, wie heißen denn deine Kinder? Und ich meine ja Elias und Maler, weil die vermuten, dass es daher kommen könnte. Nee, HB steht tatsächlich für Helmut und Beatrix. Das sind meine Großeltern, zu denen ich einen sehr, sehr engen Draht hatte, bei denen ich aufgewachsen bin, die mir viel vermittelt haben und vor allem auch ein paar Werte, für die ich nicht nur privat stehe, sondern auch das Unternehmen einfach so. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Handschlagmentalität und das verbinde ich ganz, ganz eng mit allen Bereichen in meinem Leben und dementsprechend auch mit meinem Unternehmen und deshalb kommen die Initiale meiner Großeltern auch im Unternehmen vor.
Sehr gut, du hast sie quasi verewigt.
Ja. Sehr schön. Meine verewigt sind die ohnehin bei mir. Die werde ich auch nie vergessen. Die spielen ja auch immer noch eine große Rolle, auch wenn sie nicht mehr hier unter uns sind. Aber aber auch im Unternehmen verewigt. Fand ich ganz nett.
Schön, das ist doch mal ein emotionaler Hintergrund hinter dem Ganzen gut durchdacht. Und nicht die nächste Capital Deluxe Ultra Immobilien sold.
Ja. Die gab es schon. Ja. Und als Schwarz ist es ja auch nicht ganz so einfach, ein Unternehmen zu gründen. Ja. Also wenn du ein Unternehmen gründest und hast so ein paar Ideen, da gibt es einen Herr Schwarz aus Neckarsulm, der deckt schon relativ viel ab.
Ah ja, ja, ja. Könnte man mit in Kontakt gebracht werden.
Ja, genau.
Dann lass uns doch mal genau in diesen Bereich reingehen. Warum Immobilie? Und dann lass uns doch mal gemeinsam brainstormen, worauf man dann so beim Kauf achten soll. Was ist denn deine Motivation, dein Beweggrund dafür, dich intensiv mit dem Thema Immobilie auseinanderzusetzen? Und was sind dazu passend für dich die Argumente, warum man überhaupt sich mit diesem Thema befassen sollte?
Ja, ich glaube, relativ einfach zu beantworten. Thema Fremdkapitalhebel. Wenn man weiß, dass man mit fremdem Geld Vermögen aufbauen kann und Dritte zahlen es einem ab. Also der Mieter, dieser Standardspruch, der so ganz pauschal überall rausgehauen wird, aber es trifft einfach den Punkt. Wenn man das dann begriffen hat, wie es funktioniert und wie man es skalieren kann, ja, dann fällt es einem schon fast schwer, das nicht zu machen. Also ich bekomme schon ein schlechtes Gefühl. Meine Frau und ich, wie gesagt, wir Buy and Hold machen wir zusammen, stehen immer beide im Grundbuch und das Portfolio, was wir aufbauen durften, gehört uns beiden. Und wenn wir mal irgendwie über 3, 4, 5 Monate was nicht gekauft haben oder mal nicht beim Notar waren, dann werden wir schon nervös und sagen, Mensch, wir müssen auch mal, weil es einfach zu einfach ist, wenn man ein paar Dinge beachtet und ein paar Spielregeln einhält. Und dann, ja, wer das System verstanden hat, wird es immer wieder tun.
Ja, da können wir uns mal wieder die Hand geben. Es ist bei mir ganz genauso. Ich habe alle Immobilien, die ich besitze, 50-50 mit meiner Frau gekauft. Irgendwann haben wir dann auch eine Kapitalgesellschaft gegründet, um Immobilien zu kaufen. Die halten wir ebenfalls beide zu 50% in den Anteilen. Und nicht nur, dass man sich die Arbeit teilen kann, ja, macht Buchhaltung, der nächste schreibt die Rechnungen, sondern es ist einfach auch so ein Lebensprojekt, was die private und die berufliche Ebene als Ehepaar verbindet. Ne? Und das teilen wir beide ja auch. Ne? Macht Spaß, wenn man da gemeinsam Erfolge erzielen kann. Ne?
Definitiv, auf jeden Fall.
Ja, jetzt kommt meine Frau noch aus dem Bereich der Zwangsverwaltung und Zwangsvollstreckung und auch Nachlassfähigschaft, hat da viele unschöne Sachen immer mit dem Thema Immobilie erleben müssen. Da kann ich dir allein ein Buch drüber schreiben. Also die hat mir schon so viele Geschichten erzählt, was da so in Immobilien, mit Immobilien passiert ist. Und da hast du halt nochmal einen anderen Blick, wenn du Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und Nachlass machst, als wenn man, wie wir beide, draufschaut als Investoren oder sogar, was ja auch ein ganz entscheidender Punkt ist, wir helfen anderen Menschen, den Einstieg in die Immobilienbranche zu realisieren. Ja, wir helfen Menschen, die Vorurteile und Irrglaubenssätze zu prüfen, zu validieren. Und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt Herausforderungen, es kann auch einiges passieren, da sprechen wir gleich drüber. Aber Fakt ist, ich sehe es genau wie du, mir ist nur diese eine einzige Möglichkeit bekannt, wie ich es schaffe, mit fremdem Geld Geld zu verdienen. Ja, muss man mal ganz klar so festhalten. Aber es gibt eben auch einige Dinge, worauf ich dabei dringend achten muss. Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Da würde ich mich jetzt gerne mal mit dir zu austauschen und erstmal grundsätzlich einordnen. Eine selbstgenutzte Immobilie in der Pampa zur Eigennutzung für den Ruhestand ist keine Kapitalanlage in dem Sinne. Das ist nämlich einer der meist verbreitetsten Irrtümer, dass das dann meine Ruhestandssicherung darstellen soll. Dass das nicht der Fall ist, ist klar, brauchen wir hier an der Stelle nicht drüber reden. Aber viele Leute denken immer noch so, ne? Ich habe eine Immobilie, wo ich selber drin wohne, das ist meine Altersvorsorge, aber ich kann sie ja schlecht liquide machen. Ja? Ich kann ja nicht eine Tür verkaufen.
Du hast natürlich recht, definitiv, wobei ich auch so erzogen worden bin. Also mir wurde von zu Hause aus vermittelt, du musst ein Haus bauen, du musst Eigentum haben, das muss so schnell wie möglich abbezahlt sein, weil dann bist du vermögend und dann hast du Ruhe und dann ist es deine Altersvorsorge. Und das hab ich auch bei meinen Großeltern gesehen, die ein Einfamilienhaus hatten. Wie gesagt, meine Wurzeln sind im Sauerland, ähnlich wie hier. Und so hat man es natürlich auch gesehen, meine Familie, meine Großeltern, eine Arbeiterfamilie, Opa war LKW-Fahrer, die Oma Schneiderin, dann haben die ihr Häusle gebaut mit ganz wenig Mitteln, haben auch sehr, sehr viel Eigenleistung reingebracht. Und als dann alles fertig war und alles abbezahlt war, da fing dann an, das Dach musste gemacht werden, da musste die Heizung gemacht werden. Das heißt, es ging dann immer weiter und ich will nicht sagen ein Geldgrab, weil die haben das einfach auch gerne gemacht, aber die haben auch für dieses Haus gelebt. Ja, es war eine andere Zeit, aber sie haben für das Haus gelebt, weil anders hätte es auch nicht funktioniert.
Ja, genau, da sprichst du ja schon den wichtigsten Punkt an. Diese Instandhaltungsrücklagen, die man bilden muss und die Investitionen, die im Laufe der Zeit einfach anfallen, die werden häufig unterschätzt. Wir haben vor einigen Jahren da ein interessantes Tool angefangen zu nutzen, kaufen versus mieten, wo man sich wirklich mal selber ausrechnen kann, was habe ich denn auch für Opportunitätskosten? Man muss ja mal rechnen für den Immobilienkauf. Du musst mindestens mal die Kaufnebenkosten auf den Tisch legen, zumindest wenn es eine Kapitalanlageimmobilie ist. Wenn du sie selbst nutzt, musst du in der Regel auch nochmal 10-20% Eigenkapital mitbringen. Und wenn ich allein dieses Geld nehme und lasse es über den Zeitraum der Tilgung für mich arbeiten, ist es ja ein Kostenfaktor, den ich berücksichtigen muss. Und es stellt absolute Opportunitätskosten dar. Gleichzeitig habe ich aber auch die ganzen Instandhaltungskosten. Und das muss man sich einfach gut überlegen, ob es einem das wert ist. Rein emotional bin ich genauso gestrickt. Ich sage, ich will, dass mich keiner wegen Eigenbedarf kündigen kann. Ich will, dass meine Kinder in meinem Garten spielen können. Ich will, dass nicht nebenan und oben drüber irgendjemand wohnt, mit dem ich mich rumärgern muss. Das sind alles aber emotionale und keine rationalen Punkte, die einen Immobilienkauf zur Eigennutzung, wie soll ich sagen, rechtfertigen. Und deswegen finde ich, man sollte sich so ein bisschen als Kapitalanleger anschauen, aber auch als emotionaler Privatnutzer und muss da auch die Ansprüche differenzieren.
Definitiv, definitiv. Also ich habe tatsächlich auch Eigenheim. Die erste Immobilie, die ich gekauft habe, war auch ein Eigenheim oder ist ein Eigenheim. Ist auch die Immobilie, die ich heute noch hier bewohne in Deutschland, in Leverkusen. Da haben wir auch mal zwischenzeitlich ein bisschen Pech mit gehabt. Am langen Ende war es dann Glück, aber das ist eine Wohnung in einem netten Gebäude, Baujahr 2003. Das heißt, das ist eine einzelne Wohnung. Da kann ich auch mal, keine Ahnung, 3-4 Wochen irgendwo mich am Mittelmeer aufhalten, ohne dass mir die Hecke über das Haus wächst. Das heißt, da ist man dann doch vielleicht doch so ein bisschen flexibler als jetzt mit einem großen Haus, weil hier teile ich mir natürlich die Kosten dann auch langfristig mit einer Eigentümergemeinschaft. Ja, man hat natürlich den Nachteil, dass du dir nicht aussuchen kannst, wer über dir wohnt, wer neben dir wohnt. Wobei ich das muss dazu sagen, wir haben eine tolle Nachbarschaft. Da ist jetzt keiner bei. Die eine oder andere Ausnahme gibt es immer, aber ansonsten haben wir es da schon sehr, sehr gut getroffen. Und ich bin tatsächlich auch froh, dass heute keiner kommt und sagt, Mensch, du musst jetzt raus, weil Eigenbedarf, meine Tochter zieht ein oder mein Sohn zieht ein oder sonst was. Und das ist schon nett. Aber ansonsten, ich würde nie wieder in ein Eigenheim investieren. Ich würde es nicht nochmal machen. Ich bin da zwar sehr gut mit gefahren, es hat sich auch finanziell gelohnt. Hat sich im Wert fast verdoppelt, also sogar ein bisschen mehr. Aber nochmal machen würde ich es nicht. Ich würde das Geld in Kapitalanlagen investieren.
Ja, ja. Ja, gut, dann danke für deine Meinung dazu. Und auf das Thema mit dem Mittelmeer kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Wir wollen ja das Angenehme mit dem Interessanten und Wichtigen verbinden. Aber jetzt bleiben wir nochmal kurz bei dem Thema Risiken, weil ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, worauf sie überhaupt achten müssen. Viele gehen bei eBay Kleinanzeigen rein und sehen ein günstiges Haus in einem Nachbarort und denken sich, oh cool, das renoviere ich und vermiete es. Lass uns doch mal ein paar Minuten gemeinsam dazu brainstormen, was man so für Fallstricke offensichtlich enttarnen kann und worauf man unbedingt beim Immobilienkauf als Kapitalanlage achten soll. Ich würde mal anfangen mit einem Argument, das kategorisiere ich mal beim Thema Eigentümerstruktur. Ja, wenn du zum Beispiel ein Gebäude hast, sagen wir mal, es sind 10 Wohnungen drin und du hast die Hälfte bis 3/4 an Personen, die da drin wohnen, die das ja besitzen, denen gehört das Ganze und die wohnen auch selbst drin, also Eigennutzer. Und die haben natürlich ein ganz anderes Bedürfnis zu renovieren. Da ist die Instandhaltungsrücklage für die Wohneigentümergemeinschaft viel häufiger belastet, weil die halt das Treppenhaus öfter streichen wollen. Die wollen vielleicht nur ein paar goldene Türgriffe haben, einen Brunnen im Garten und vielleicht auch gerne relativ häufig die Fassade gestrichen. Wohingegen Kapitalanleger das Ganze ein bisschen eher von der Renditeseite betrachten. Natürlich sollte es da nicht runtergekommen sein, weil da wohnen ja immer Menschen drin und Mieter, die mir jeden Monat meine Miete zahlen. Aber die haben nochmal einen anderen Anlegergedanken. Und somit ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man unter anderem eben auf die Eigentümerstruktur schaut, dass möglichst viele Menschen innerhalb des Wohneigentumskomplex auch wirklich Kapitalanleger sind. Wie siehst du das und welches Thema würdest du dazu ergänzen?
Das sehe ich genauso wie du. Ich bin tatsächlich auch genauso investiert, also in Objekten, die oder wo kaum Eigennutzer drin sind. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen ein Stückchen weiter vorne anfangen, weil viele der Zuhörer oder viele der Investoren da draußen gehen ja hin und investieren in komplette Mehrfamilienhäuser. Also ich habe letzte Woche noch mit jemandem zusammengesessen, liebe Grüße nach Berlin, der hat sich vor 4 Wochen ein Mehrfamilienhaus gekauft mit 40 Parteien im Osten. Das heißt, ihm gehört das komplett. Ich bin etwas anders investiert, viele wissen es vielleicht gar nicht. Ich bin in einzelnen Wohnungen oder wir sind in einzelnen Wohnungen investiert, in großen Komplexen. Genau aufgrund der Thematik, die du gerade genannt hast. Ich möchte nie ein Eigentümer sein, dem alles gehört. Weil ich möchte mir die Kosten, die eventuell anstehen könnten, immer mit mehreren teilen. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Menschen, die dort drin
investiert sind oder die dort Eigentümer sind, selber nicht drin wohnen.
Weil, wie du gesagt hast, der drin wohnt, hat natürlich eventuell auch mal ein Interesse, dass die Fassade schön aussieht. Mir ist die Fassade egal. Die muss gedämmt sein und die muss ordentlich sein und sollte nach Möglichkeit nicht abbröckeln. Aber ob die jetzt grün ist oder blau oder grau oder vielleicht auch ein bisschen dreckig, das macht mich am langen Ende nicht reicher und nicht ärmer. Und deshalb möchte ich nicht, dass in solche Dinge investiert wird. Ich sage jedem Kunden immer, achte drauf, dass du dort keine Eigennutzer drin hast, die so ticken wie ich. Hüte dich vor Menschen, vor Eigennutzern wie mir, weil ich bin jemand, habe jetzt gerade zu Hause in meinem Eigenheim, haben wir eine Doppelstabmatte beschlossen, dass Doppelstabmatten ersetzt werden. Wo die 3 Kapitalanleger oder 4 Kapitalanleger im Haus sagen, Mensch, was macht ihr denn da? Seid ihr verrückt? Warum macht ihr das? Na, das sieht halt nicht mehr schön aus. Und der sagt, es interessiert mich nicht, ob es schön aussieht, sag mich, aber ich wohne hier und ich bekomme hier auch mal Besuch. Also bitte immer von Menschen wie mir in einer Eigentümergemeinschaft hüten. Das brauchen wir nicht und deshalb müssen wir schauen, dass viele Kapitalanleger drin sind. Und natürlich, wo ich sehr darauf achte, entweder ist es sehr ordentlich schon saniert, das Objekt, oder aber es sind sehr hohe Instandhaltungsrücklagen da. Am liebsten ist mir, dass es verheerend aussieht und die Rücklagen hoch sind. Weil wenn die anschließend ausgegeben werden, ist für mich natürlich steuerlich wieder spannend.
Ja, absolut. Und das geht auch so ins Thema Instandhaltungsrücklage. Wir haben ja so mindestens mal 5 wesentliche Gewerke, die immer wieder erneuert werden müssen. Ja, vom Dach über die Fassade, über das Treppenhaus, über die Fenster, über die Heizung. Ist es ja so, dass dafür in der Wohneigentümergemeinschaft eine Rücklage gebildet wird. Und das sollte man sich natürlich auch anschauen, wenn man ein Objekt kauft. Sind die Kassen leer? Ja oder nein? Sind die Kassen leer, weil gerade alles gemacht wurde? Ist das fein? Sind die Kassen leer und es steht in Kürze jede Menge Zeug an? Dann sollte ich schon ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann so eine Immobilie auch mal schnell finanziell einen Ruin bedeuten. Wir haben eine insolvenzrechtliche Kanzlei. Also wir arbeiten ja in Bürogemeinschaft, Rechtsanwalts- und Wirtschaftskanzlei Rogalla. Und da ist nicht nur gelegentlich mal jemand, der aufgrund von einer Immobilien-Schieflage gerät, sondern das passiert schon häufiger, wenn man unter anderem diese Tipps und Hinweise, die wir jetzt hier besprechen, nicht beachtet. Deswegen auch hier gucken, dass die Instandhaltungsrücklage passt. Und was wäre denn aus deiner Sicht noch so ein wichtiges Thema, was man unbedingt berücksichtigen soll, wenn man vielleicht die erste Kapitalanlageimmobilie für sich erwirbt?
Sicherlich auch die Mieterstruktur. Also für mich ist es gar nicht mal so wichtig. Ich kaufe tatsächlich auch in Häusern oder in Blöcken, wo andere rückwärts rausgehen. Ich habe da jetzt keine Angst vor, sondern sehe das relativ entspannt und gehe da auch sehr bewusst in diese Wohnanlagen. Ob es für den Erstkäufer das Richtige ist, wage ich immer zu bezweifeln. Das heißt, ich schaue dann schon, dass Kunden dann auch da investieren, ich sag mal, wo jetzt kein sozialer Brennpunkt entsteht. Oder wo kein sozialer Brennpunkt aktuell ist, aber auch nicht entsteht. Das merkt man ja auch relativ schnell, wenn man morgens mal schaut, wer bringt da so seine Kinder zur Schule, wer bringt die Kinder in den Kindergarten und da muss man nur mal so 10, 15 Minuten an so einer Schule stehen bleiben. Da gibt es 2 Szenarien. Entweder die Eltern bringen die Kinder zur Schule, es gibt ein Küsschen, die drehen sich wieder rum, laufen schnell ins Auto und fahren zur Arbeit. Oder aber, haben wir auch schon gehabt, im Duisburger Norden, wenn man sich da mal rumschaut, dann bleiben die irgendwo am Schulhof stehen, stellen sich am Briefkasten, holen eine Flasche Korn raus, dann wird erstmal gezaubert bis um 12. also okay. Die Themen gibt's auch. Und das erkennt man natürlich relativ schnell, was am sozialen Umfeld so drumherum ist. Geh mal in den Netto, geh mal in den Rewe nebenan und schau mal, wie viele Kassen morgens um 11 oder um 12 geöffnet sind. Da sind da 5 Kassen geöffnet, weil alle Alkohol kaufen oder einkaufen gehen, weil alle arbeitslos sind. Dann ist das schwierig.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, den man so aus der Praxis sieht. Und an viele Dinge denkt man ja gar nicht. Die meisten wissen zwar, dass der Kaufpreis eine entscheidende Rolle spielt, aber auch das Thema Lage, Meso-, Mikro- und Makrolage ist natürlich ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass man in Deutschland fast überall investieren kann, weil es ja im Bezug oder im Vergleich zum europäischen Ausland immer noch gut und günstig ist. Wie stehst du zu dem Thema?
Lage. Ja, ich glaube, dass Deutschland ein Schlaraffenland ist, was Immobilien angeht, definitiv. Also wir haben ja nicht umsonst viele Schweizer, die auch hier kaufen. Und wenn man sich mal umschaut, was in England, in London, Paris, in den Metropolen die Immobilien kosten, dann ist das hier schon relativ entspannt. Lage, ich bin so ein klassischer C-Lage, teilweise sogar D-Lage-Freak. Also ich gehe wirklich dann dahin, wo vielleicht andere zurückschrecken, in die Speckgürtel. Ich habe nicht ein Objekt, was in der A-Lage ist, definitiv nicht. Aber
ja, ich sag mal, zwischen C und B sind wir jetzt auch mal unterwegs gewesen. Im Düsseldorfer Speckgürtel mit meiner Frau haben wir jetzt gerade noch zwei Sachen gekauft, was spannend ist, wenn dann da Schnäppchen sind und man gut drankommt. Ansonsten sind natürlich viele Bereiche auch verbrannt einfach von den Kaufpreisen. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Mieten, die man dort erzielen kann, sind natürlich dann andere. Aber du hast natürlich auch ein anderes Mieterklientel. Das heißt, in so einer Lage hast du natürlich auch den Rechtsanwalt mal, der als Mieter da ist, mit dem man vielleicht nicht immer diskutieren möchte.
Ja.
Du vielleicht schon?
Ich nicht. Diskutieren nicht, aber unterhalten habe ich jetzt täglich. Ja. Also nicht falsch verstehen, meine Frau ist Rechtsanwältin. Nicht, dass man jetzt denkt, ich sitze jeden Tag beim Anwalt, wenn ich solche Probleme habe. Da sprichst du aber auch einen spannenden Punkt an, den greife ich nochmal kurz auf. Es gibt ja einmal im weitläufigen allgemeinen Wortlaut bekannte Strategie Fix und Flip und Buy and Hold. Fix und Flip ist klar, wir reparieren was und verkaufen es wieder. Buy and Hold ist, ich baue mir ein Immobilienportfolio auf und lebe von den Mietrenditen. Es gibt aber noch was, was oft übersehen wird. Und zwar gehe ich eher in Lagen, wie du sie gerade beschrieben hast, C-Lagen, die vielleicht keine besondere Prognose für Wertentwicklung haben. Oder gehe ich eher in eine Lage, wo ich vielleicht einen teuren Kaufpreis zahle, weiß aber auch, sie entwickelt sich um x Prozent pro Jahr, weil einfach dort viele Arbeitgeber sind. Vor allem auch Universitäten ist ja auch immer ganz wichtig. Und das sind nochmal zwei Unterkategorien, die man berücksichtigen muss. Jetzt hast du schon angedeutet, du stehst eher auf der Seite schlechtere Lage, Entwicklung und Vermietung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz grob ja. Also wie gesagt, sowohl als auch. Ich bin nicht in der A-Lage vertreten, gar nicht. In der reinen B-Lage auch nicht. Ich würde mich kategorisieren zwischen C und B. Da finde ich mich zwischendurch mal wieder. Ansonsten C-Lage, D-Lage.
Okay, alles klar. Ja. Gut, das spielt so deine Strategie wieder. Ich kann dir von mir sagen, ich habe auch einige Immobilien. Ich sage immer, ich habe in jedem Jahr der Beziehung mit meiner Frau mindestens eine Immobilie gekauft. Das ist tatsächlich so. Und die haben wir auch alle wie du zusammen gekauft. Und interessanterweise befinden die sich alle in meinem Umfeld. Weil hier habe ich Handwerker, hier kenne ich den Markt, hier bin ich mitten in Deutschland, also ein Stückchen weiter ist genau das Zentrum von Deutschland. Es ist auch die erste europäische Modellstadt. Und ein fremder Kapitalanleger würde sagen, wie kannst du denn in dem Nest investieren? Ja, aber wenn die Infrastruktur stimmt und man auch noch so ein paar Informationen hat, was die Prognose für die Zukunft angeht, dann muss man sich nur durchrechnen. Und wenn dann der Einkaufspreis auch noch stimmt und die Mieterstruktur, die man vielleicht mit übernimmt und die vielleicht auch noch das Potenzial hat, länger drin zu bleiben, dann kann man auch mal in so einer Lage investieren. Und das ist genau wie bei dir, eine B- bis C-Lage ist es bei mir.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, du kennst dich natürlich hier auch hervorragend aus. Dich kennt hier jeder, du kennst hier jeden. Du hast natürlich das Netzwerk hier. Dementsprechend kannst du hier sehr, sehr entspannt investieren, weil du genau weißt, was du hier tust. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin nicht investiert in meiner oder da, wo meine Wurzeln sind. Ich habe keine Immobilien im Sauerland, würde ich auch nie kaufen. Aus bestimmten Gründen. Du lachst jetzt schon. Und ich bin tatsächlich deutschlandweit investiert. Also es gibt viele Standorte, wie gesagt, Speckgürtel Leipzig, oben Richtung Flughafen Leipzig, Porsche Zentrum. Vor vielen Jahren investiert, Rhein-Main-Gebiet, eine ganze Zeit lang, jetzt natürlich schon teilweise an einigen Stellen sehr verbrannt, aber ansonsten rund um den Flughafen, Mainz, Rüsselsheim lang, das sind so die Standorte, NRW, auf Mallorca mittlerweile auch, das heißt, wir sind schon sehr, sehr weit gestreut, ich kümmere mich auch um nichts selber, also klar, zwischendurch hat man immer mal was so in NRW ist, dass man selber irgendwie auch gerade vorbeikommt und dann eine Neuvermietung mitmacht, ansonsten habe ich überall eine Mietverwaltung hinten dran, kümmere mich um nichts. Weil ich immer gesagt habe, ich suche kein Hobby fürs Alter. Also ich mache das nicht, um im Alter irgendwie Beschäftigung zu haben, sondern ich mache das wirklich, um irgendwann mal so viel passives Einkommen gescheffelt zu haben oder aufgebaut zu haben. Wobei man muss vorsichtig sein, ich korrigiere mich direkt selber. Eine Immobilie ist kein passives Einkommen, was ein bisschen genau. Was tun muss man immer. Da sind wir zwei uns, glaube ich, einig. Ansonsten deckt die Mietverwaltung natürlich viel ab, aber je mehr Immobilienbestand, desto größer die Steuererklärung, desto mehr Rückfragen vom Steuerberater. Das heißt, nach hinten raus hat man natürlich schon ein bisschen mehr Arbeit, aber das machen wir nicht, um im Alter ein Hobby zu haben, sondern um einmal im Monat Mieten zu kontrollieren und dann zu schauen, läuft es nicht. Aber ich möchte nicht bis 60 arbeiten, habe ich eigentlich nicht vor. Und ich habe es auch nicht geschafft, in jedem Jahr, wo ich mit meiner Frau zusammen bin, Immobilie zu kaufen. Ich bin zu lange mit meiner Frau zusammen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du dir schon im Sandkasten hinterhergelaufen bist.
Zu Recht.
Glaube ich kenne deine Frau ja.
Zu Recht.
Aber da hättest du ja noch nicht mal einen Notartermin bekommen.
Nee, und ich sag mal, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir noch kein Geld. Da sind wir anstatt einkaufen noch zu den Eltern nach Hause gefahren, haben uns den Einkaufskorb voll gemacht mit Lebensmitteln und sind dann in unsere Wohnung gefahren. Also da sah das alles ein bisschen anders
aus. Ja, ist doch schön, wenn man miteinander wachsen darf. Ne? Und,
ja, definitiv. Ja, ohne geht auch nicht.
Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, um sich, also sich selbst kümmern. Da habe ich eine spezielle Meinung zu. Ich sage, ja, man kann das alles abgeben in natürlich Hausverwaltung, die sich um alles kümmert, was das Objekt angeht, Miet- oder Sondereigentumsverwaltung, die so ab der Wohnungstür alle Themen mit dem Mieter übernimmt. Da können wir auch gleich gerne nochmal drüber sprechen, was aus deiner Sicht da wichtig ist. Aber ich behaupte eins, jeder, der bei seiner ersten Immobilie auf die Idee kommt, sich direkt eine Hausverwaltung, Mietverwaltung zu holen, sollte wenigstens einmal zuschauen, wie das gemacht wird oder im besten Fall sogar mal selbst so eine Nebenkostenabrechnung machen. Da gibt es ja mittlerweile tolle Tools für. Ich will jetzt keine Empfehlungen aussprechen, aber es gibt tolle Sachen, die einem das erleichtern. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, du bekommst ein ganz anderes Verständnis für die Wirtschaftlichkeit deiner Immobilie. Was sind umlegbare Kosten? Wo verdiene ich überhaupt mein Geld? Wo habe ich vielleicht eine Abschreibung? Das ist ein Thema, aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird. Ich lerne plötzlich, wie viel Arbeit das machen kann und lerne meine Haus- bzw. Mietverwaltung total zu schätzen. Ja, also derjenige, der für mich irgendwann mal diese Tätigkeiten übernimmt, dem spreche ich auf einmal deutlich mehr Wertschätzung zu, weil ich einfach selbst erfahren habe, was ich eigentlich für einen Zeitaufwand damit habe, ne?
Ja, definitiv. Und wir merken es auch selber, wenn Kunden kommen, die schon 2, 3 Immobilien haben, die beispielsweise sich vorher selbst drum gekümmert haben und fangen jetzt an, weitere Immobilien bei mir zu erwerben und gehen dann in die SEV, in die Sondereigentumsverwaltung und geben die bestehenden Immobilien auch noch mit rein. Wir sagen, hey, was ist denn das auf einmal für ein ganz anderes Leben irgendwie? So, jetzt habe ich auf einmal 5 Immobilien, habe deutlich weniger Aufwand als vorher mit 2 oder mit 3. Und genau richtig, was du sagst, die wissen es dann zu schätzen. Und das sind auch die Kunden, die dann anschließend nicht mal meckern, wenn noch Rückfragen kommen oder wenn vielleicht echt wirklich mal eine Miete 5 Tage zu spät kommt, weil die sind das anders gewohnt. Die sind vorher mit deutlich mehr konfrontiert worden als jetzt vielleicht mal mit einem Rückruf der Mietverwaltung. Der verwöhnte Kunde, nichts gegen den verwöhnten Kunden, soll er ja auch sein, dafür ist unsere Dienstleistung ja da, der schreckt dann auch schon mal zurück, wenn die Mietverwaltung 2-mal im Monat mehr nachfragt, ob sie vielleicht hier noch eine Unterschrift haben können oder ob da vielleicht noch nur der letzte Grundsteuerbescheid fehlt oder sowas. Ne?
Ja, absolut. Und hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für alle Zuhörer, worauf man unbedingt achten sollte, wenn man sich eine Kapitalanlageimmobilie kauft? Wir haben jetzt schon gehört, Eigentümerstruktur ist super wichtig. Die Instandhaltungsrücklage sollte man sich anschauen. Man sollte eine Nebenkostenabrechnung mal gemacht haben, die Lage und so weiter. Was wäre noch ein letzter entscheidender Tipp, den du den Menschen gerne mit an die Hand geben möchtest?
Ganz, ganz wichtig und ich höre es immer wieder und bei Zweitkäufern, bei Drittkäufern nicht, aber der Erstkäufer sagt, ich würde es gern so kaufen, dass ich auch selbst einziehen könnte. Nein, kannst du nicht. Ja, es hat Türen, es hat Fenster, du kannst auch ein Bett reinstellen. Eine Kapitalanlage ist etwas anderes als ein Eigenheim. Ein Eigenheim kaufe ich aus Emotionen heraus. Das muss schön sein, das muss mir gefallen, ich muss mich in der Gegend wohlfühlen. Aber eine Kapitalanlage, es gibt keine Kapitalanlage im Portfolio meiner Frau und mir, wo wir selber einziehen würden. Gibt's nicht. Doch, eine gibt's tatsächlich, muss ich mich korrigieren, die ist tatsächlich im Düsseldorfer Speckgürtel an so einem netten See. Da haben wir 2 Wohnungen, was jetzt ganz frisch reingekommen ist. Da könnte ich mir tatsächlich wohnen oder vorstellen zu wohnen. So schön habe ich damals, als ich früh Papa geworden bin, nicht gewohnt. Das ist okay, aber alles andere, wir trennen das strikt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir da selber einziehen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig und da muss man sich von lösen. Ansonsten wird's ganz, ganz schwer, eine rentable Kapitalanlage zu finden.
Absolut, kann ich total unterstreichen, weil wir hatten schon Situationen, da sind wir mit Kaufinteressenten in Objekte reingekommen und die haben Dinge bemängelt, die würde ich nicht mal bemängeln, wenn ich selbst drin wohnen wollen würde. Ja, ich glaube, du warst auch bei dem einen oder anderen Vorhang dabei. Aber wir sind uns einig, das muss man differenzieren.
Ja.
Und das mit dem Bewohnen möchte ich auch gerne mal aufgreifen. Also wir haben zum Beispiel Ende letzten Jahres ein neues Eigenheim für uns erworben, weil wir einfach zu viele sind. Ich habe 3 kleine Kinder und es wurde ein bisschen eng in der Scheibchenvilla, in der wir gewohnt haben, also Reihenhaus Mitte, es war alles schön.
Ihr seid zu viele für das alte Eigenheim. Ihr seid aber nicht generell zu viele, oder?
Genau. Absolut. Nee, wir haben das schon bewusst so gewählt.
Okay.
Und jetzt ist aber auch gut. Jetzt alles. Und da haben wir einfach gesagt, hier fehlt nicht nur ein Haus, nicht nur ein Zimmer, hier fehlt auch eine ganze Etage.
Ja, ja.
Und das war der kürzeste Umzug meiner Geschichte. Ich musste nämlich nur im Garten einen Maschendrahtzaun durchpetzen.
Okay.
Und habe den kompletten Umzug per Hand gemacht. Also wir haben genau das Nachbarhaus gekauft.
Ach so.
Ja. Und das war von der Fläche her so. Ich habe vorher in so einer besagten Scheibchenvilla gewohnt. Das waren drei wunderschöne Reihenhäuser, die zusammenhängen und im Garten miteinander verbunden waren. Tolle Gegend auch. Also mit das schönste Viertel in meiner Stadt. Und genau gegenüber ist ein Objekt frei geworden, was nicht nur die Fläche von allen drei hat, sondern auch der Garten hat sich ungefähr versiebenfacht. Also es hat sich wirklich gelohnt, diesen Maschendrahtzaun durchzuschneiden. noch nie so passioniert gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass wir kurz vorher ein Objekt von uns renoviert haben. Und das ist auf dem Marktplatz der ersten europäischen Modellstadt in einem ensemblegeschützten Denkmalobjekt. Wunderschöne Kanzlei, große Räume, Riesentüren, zweiflügelig, also ganz, ganz tolles Objekt. Da waren Mieter drin und unsere Renovierungsarbeiten haben sich so verzögert, dass wir tatsächlich selbst mal in einer unserer Immobilien wohnen wollten, weil die Baustelle ging als nicht weiter, dann waren die Handwerker krank, dann war hier noch so viel Staub und dann haben wir auch mal 2 Wochen in unserer Ferienwohnung gewohnt, ne? Und es war richtig schön. Nagelneue Küche drin, alles auf engstem Raum, man konnte sich nicht irgendwie verlaufen und man konnte sich auch nicht irgendwo zu viel Unordnung machen, weil alles überschaubar war. Und seitdem sind zumindest 2 dieser Ferienwohnungen so, dass ich auch selber drin wohnen wollen würde, haben aber auch den entsprechenden Übernachtungspreis.
Wobei, ich kenne die Bilder deiner Ferienwohnung, Kai. Das ist, sagen wir nochmal, ein anderes Niveau als jetzt die Kapitalanlage in irgendeinem Wohnblock jetzt, wo wir investiert sind. Also das ist ja schon sehr, 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 sehr nett, was du dir da gebastelt hast.
Ja, die Ferienwohnungen, da muss man schon sagen, die sind wirklich schön, aber das ist genau so ein Punkt. Es gibt ja unglaublich viele Arten der Verwendung von Immobilien. Es gibt die Langzeitvermietung an Mieter, es gibt die Kurzzeitvermietung, die immer, immer häufiger wird durch Ferienwohnungen. Es gibt diverse Strategien, zum Beispiel auch die Studentenapartments oder auch eine gewerbliche Vermietung und. Diese Tipps, die wir jetzt besprochen haben, die sind ja primär ausgelegt auf die fremdvermietete Wohnung für Kapitalanleger. Gibt es denn sonst noch eine Art Immobiliennutzung, die du bevorzugen würdest oder die du für sinnvoll erachtest?
Ganz schwierige Frage. Also eigentlich ist sie einfach, aber ich tue mich sehr schwer, dir die Antwort zu geben, weil meine Frau wird anschließend mithören. Ich bin ein klassischer Langzeitvermieter. Mhm. Möchte da nichts mit zu tun haben, möchte Ruhe haben und nirgendwo zu viel Aufwand betreiben. Und bin ein mittlerweile bekennender Gast auf vielen Immobilienveranstaltungen. Und im letzten Jahr bin ich mit meiner Frau auf einer großen Veranstaltung gewesen, will jetzt keinen Namen nennen, in München. Dieses Jahr findet die in Leipzig statt, findet übrigens auch dieses Wochenende statt. Bin auch gleich auf der Durchreise dorthin. Und meine Frau hat sich dort vor Ort mit einem Anbieter unterhalten für möblierte Kurzzeitvermietung. Also nicht dieses klassische Airbnb, sondern wirklich möblierte Kurzzeitvermietung, so 2, 3, 4 Monate. Und ich bin totaler Gegner gewesen. Ich sagte, bitte nicht, ich kann jetzt nicht so eine Wohnung hier noch ausstatten und dann muss ich da noch einen Internetanschluss reinlegen und hier noch und da noch. Und siehe da, wir haben das tatsächlich mit einer Wohnung erprobt und es funktioniert. Also es ist irre. Man muss ein bisschen mehr investieren, das ist klar. Meine Frau macht das aber super gerne und auch leidenschaftlich. Und dann wird da noch Deko und ein Schokolädchen mit hingestellt. Also das funktioniert tatsächlich. Wie gesagt, wir werden den einen oder anderen Standort da jetzt auch noch für nutzen. Es gibt ein paar Standorte, die wir haben, die dafür prädestiniert sind. Das funktioniert nicht überall. Aber sie ist da sehr, sehr tief reingegangen. Und im Nachgang muss ich ihr recht geben. Ich habe sie vorher dafür nicht verflucht, aber sicherlich verurteilt. Sie macht uns noch mehr Arbeit. Wir haben schon genug Arbeit, aber es funktioniert tatsächlich. Also möblierte Kurzzeitvermietung geht, wenn man es ordentlich macht. Also man muss dann auch wirklich eine gute Qualität haben, mal irgendwas dahin legen und friss oder stirb geht nicht. Muss man schon mit ein bisschen Liebe machen, aber geht. Es gibt auch Agenturen dafür, die das für einen übernehmen. Geht aber auch, wenn man es selber in die Hand nimmt.
Sehe ich übrigens ganz genauso. Aber auch hier habe ich es erst selbst gemacht, habe mir dann eine Agentur geholt, die die Rechnungsstellung übernimmt, die das Einpflegen in die verschiedensten Online-Portale, ich habe mittlerweile über 15 Portale, auf denen man das findet, die das alles übernimmt. Da gebe ich gerne einen Teil für ab, weil in Relation ist es günstiger, als wenn ich das selber machen muss, weil es ist ja für uns nur nebenher, wir haben ja andere Schwerpunkttätigkeiten. Und ja, da haben wir scheinbar eine ähnliche Einstellung zu. Also ich bin auch der Meinung, dass es sich rechnet und dass es sinnvoll ist. Und mal unter uns, es gibt einem auch eine gewisse Flexibilität, wenn man mal Gäste oder Geschäftspartner bei sich hat und möchte denen eine Unterkunft ermöglichen. Wenn man so alles unter einem Dach hat, ist das ganz cool. Ich habe zum Beispiel zwei Ferienwohnungen in einem Gebäude, in dem sich unten auch ein historischer Weinkeller befindet. Und da kann man ebenfalls das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Schön zu wissen, dass du das Gästen ermöglichst. Ich habe heute Nacht in einem Hotel geschlafen, habe 15 Euro für Seeblick bezahlt und habe heute Morgen gesehen, dass kein Wasser in See war.
Das ist so gut. Und einkaufen ging auch nicht, ne?
Einkaufen ging nicht. Die haben gesagt, Getränke und Essen gibt es hier nicht, aber spazieren gehen können sie. Das ist 23.35 Uhr. Ich möchte nicht spazieren gehen.
Aber verkaufen können sie, ne? Also, wir kommen hier auf dem Dorf.
15 Euro für Seeblick.
Ja, Wahnsinn.
Bin aber im Dunkeln angekommen, im Dunkeln und morgen wieder gefahren. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass kein Wasser drin war. Das hat sie mir dann an der Rezeption gesagt.
Ja, wir sitzen jetzt hier in meinem Büro zusammen. Wir können gleich gerne nochmal dran vorbeifahren. Dann guckst du dir mal den Seeblick an.
Ja, vielen Dank.
Lass doch mal in dein Zimmer.
Danke, danke.
Nee, ich hätte selbstverständlich die Unterkunft ermöglicht, aber die sind gerade Langzeitvermieter.
Alles gut. Ich bin heute Nacht angekommen, will niemand stören.
Ja, also wir sind jetzt hier am Punkt angekommen, wo wir nochmal ein Resümee ziehen. Immobilien sind eben kein passives Einkommen und darauf gehen wir jetzt im nächsten Teil ganz genau ein. Wir haben nämlich vor, dass wir beide uns einfach mal über so ein paar Stories austauschen, die wir in unserer langjährigen Immobilienkarriere erleben mussten. Und da sind wirklich ein paar spannende Themen dabei. Also bleib jetzt dran. Hör dir an, was Patrick Schwarz und Kairo Galla zum Thema kuriose Immobilien zu sagen haben. Bis gleich. Ganz kurze Unterbrechung. Es geht gleich weiter. An dieser Stelle möchte ich dir bloß den wichtigen Hinweis geben, dass du gerne die Möglichkeit erhältst, dich persönlich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen dich in einem kostenfreien Erstgespräch bei den für dich relevanten Themen. Egal ob eine Analyse deiner bestehenden Anlageformen oder bei anderen Fragen rund um Finanzen und Vorsorgethemen. Wir freuen uns auf deine Nachricht, also nutze jetzt unseren Kontaktbutton oder das Formular im Anhang unter www.kairogalla.de/kontakt. Den Link findest du auch hier nochmal in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich und jetzt weiterhin viel Spaß. So, du bist ja immer noch da. Sehr schön. Willkommen zur zweiten Hälfte unseres Podcasts. Wir haben jetzt noch ein paar spannende Themen vor uns, nämlich zum einen die kuriosen Geschichten aus dem täglichen Geschäft mit und in Immobilien. Und ich habe noch ein paar spannende Fragen für Patrick vorbereitet, die er uns auch ganz unverblümt beantworten wird. Willkommen zurück und wir legen direkt los. Patrick, ich habe schon einige kuriose Stories erlebt, die einen nur den Kopf schütteln lassen und die man sich eigentlich gar nicht ausdenken kann. Würdest du uns vielleicht auch teilhaben lassen an einer Geschichte, die du so in deiner Arbeit mit Immobilien erlebt hast und die dir besonders im Kopf geblieben ist und gleichzeitig auch noch spannend für die Zuhörer sein kann?
Ja, es gibt also gerade. Man erlebt ja sehr, sehr viel, weil man einfach auch wahnsinnig viel mit Menschen zu tun hat oder eigentlich nur mit Menschen zu tun hat und die unterschiedlichsten Schichten von Mietern einfach auch kennenlernen, ne? die nettesten Menschen bis hin zu Leuten, die einem ihren Hund auf den Hals hetzen wollen. Also da haben wir schon alles bei gehabt. Eine ganz lustige Geschichte oder eigentlich die lustigste, die ich auch immer gerne wieder erzähle. Ich habe damals mal mit einem sehr großen Bestandshalter im Ruhrgebiet gestanden. Und er hat mir einige seiner Immobilien gezeigt. Und zwar wollte er mir ausschließlich leere Wohnungen zeigen, die zur Sanierung fällig waren. Und wir hatten dann einen riesen Schlüsselbund und waren in einem Haus mit zwei Etagen, also Erdgeschoss, erstes OG, zweites OG. Und er hat mir dann diese Wohnung gezeigt. Und die letzte Wohnung, die er mir zeigen wollte, war im zweiten OG links. Und er hat dann diesen Schlüssel genommen und wollte die Tür öffnen. Und es hat dann nicht funktioniert und hat dann mehrfach an diesen Schlüsselbund herumgefuckelt und sagte irgendwie, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Und ich habe dann auf dieses Schild geguckt und habe gesagt, bist du sicher, dass wir ins zweite OG links müssen? Weil diese zwei, die war irgendwie so nicht so richtig klar ausgeschrieben. Und sagte, ja, aber auf jeden Fall. Ich sagte, bist du sicher, dass es nicht das erste OG links ist? Nein, es ist auf jeden Fall das zweite OG. Naja, irgendwann hat er dann gesagt, die Tür muss eh ersetzt werden. Das wäre ihm sowieso klar, dann könnte er schon eine neue für bestellen. Und hat dann Anlauf genommen, ich muss ein Stück zur Seite gehen, den Schlüsselbund halten. Und hat dann diese Tür eingetreten. Dummerweise war auf dem Schild wirklich das erste OG. Und wir haben dann in einem Flur gestanden, wo uns dann ganz erschrocken ein Ehepaar angeguckt hat, was im Wohnzimmer saß und am Fernseh gucken war. Und wir standen dann in diesem Flur, wir waren natürlich völlig schockiert. Wir haben uns sofort entschuldigt und konnte auch dann direkt geklärt werden. Ist am gleichen Tag tatsächlich auch noch eine neue Wohnungstür gekommen. Aber das war so die lustigste Geschichte. In dem Moment sicherlich sehr, sehr unangenehm, aber im Nachgang unfassbar lustig und die Mieter konnten nach wenigen Minuten auch drüber lachen. Aber es ist tatsächlich mal eine Tür eingetreten worden, unberechtigterweise.
Und dann auch noch ohne Uniform.
Ja.
Ja, immerhin gab es eine neue Wohnungstür.
Da gab es eine neue Wohnungstür,
ja. Das war, glaube ich, mit so einem Hooker.
Ja, ja, die durften sich dann alles aussuchen, ja.
Mega. Ja, ich habe auch eine Story. Also ich habe viele Stories, aber eine, die ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Das war letztes Jahr an einem Herbst-Samstag, habe ich einen Anruf bekommen von der Polizei. Die sagten, hier, Herr Rungala, wir sind hier in Ihrem Objekt in der Schäfergasse. Wir haben einen Anruf vom Mieter bekommen, die sind verängstigt, weil dort scheinbar Personen im Garten sind. Ich sage, okay, aber warum sagen Sie mir das denn jetzt? Ja, wir sind hier vor Ort und das ist ein bisschen kurios. Der spricht kein Deutsch, der spricht nur Italienisch. Ja, gut, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht wirklich helfen. Ja, beherrsche ich die Sprache auch nicht. Aber man kam raus, dass der sich dort eine Matratze in ein Gartenhütchen gelegt hat. Wusste überhaupt nicht, was die Polizei jetzt von ihm will und warum auch die Mieter so aufgewühlt sind, und fand das ganz selbstverständlich, dass der da jetzt übernachtet. Und die haben sich dann einen Übersetzer dazu geholt. Und dann kam raus, Achtung, zwei Straßen weiter ist ein Obdachlosenheim. Ja, die Kurzzeitwohnungen, die unterstützen Menschen, die gerade Schwierigkeiten haben. Dort kam der wohl auch her. Und da war tatsächlich ein wirtschaftlich-kaufmännisch total pfiffiger Kerl. Der hat diesem armen Italiener meine Gartenhütte für einen Fünfer die Nacht vermietet. Ja, also kein Scheiß, das kannst du dir nicht ausdenken.
Brutto oder netto?
Genau, den Mietvertrag hätte ich auch gesehen. Also der hat ihm wohl einen Fünfer bezahlt dafür, dass der auf der Matratze in meinem Gartenhäuschen bei meinen Mietern im Garten schlafen darf.
Ja.
Und bis wir das rausgefunden haben, diese Dreistigkeit, ja. Und natürlich wusste der gar nicht, wie ihm geschieht, weil er dachte, er hätte ja ganz offiziell gemietet. Naja gut, die Story war dann geklärt und ich kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Das hat mir natürlich leid getan. Ich habe gesagt, er kann auch gerne noch da bleiben. Aber
die 5 Euro hättest du gerne.
Genau.
Netto.
genau, ja. Ja, das war so eine kuriose Story, die ich gehört habe. Und eine Freundin von uns hat uns auch mal was Krasses erzählt. Die macht im größeren Stil Kurzzeitvermietung. Und die hat mir erzählt, sie hatte mal einen rund, ich glaube, Mitte 40-jährigen Mann, der hat das Ganze gemietet für eine Weile mit seiner Mutter. Das Problem war nur, er hat die Mutter dann dagelassen und die arme Frau war dementkrank, ja, wusste gar nicht, wo sie ist, wusste nicht, wie ihr geschieht. Und der hat sie einfach aus dem Staub gemacht und hat seine Mutter dort temporär abgesetzt sozusagen. Ne? Also unglaublich, was da für Dinge passieren. Und so könnten wir wahrscheinlich ein eigenes Buch schreiben zusammen, ne, nur über das Thema Mietstories.
Naja gut, also ich glaube, hier liegen schon einige Bücher rum. Wenn ich mich hier so umschaue, ich glaube, du hast mehr Bücher geschrieben, als ich gelesen habe. Übrigens meine Frau auch, mit der habe ich gestern Abend noch spät telefoniert. Wir können aktuell immer nur nachts telefonieren, weil wir eine sehr große Zeitverschiebung haben, weil die gerade in China ist. Und sie sagt, wo bist du denn überhaupt? Ich sage, naja, da und da. Und habe morgen ein Podcast-Interview mit dem Kai Rogalla. Und dann sagt sie, ach, das ist doch der mit dem Buch mit Brian Tracy. Also sie hatte dich ganz, ganz eng in Verbindung gebracht mit deinem Buch Erfolg. Mit Brian Tracy, und das war dann direkt ein Begriff. Deshalb, ich sehe es hier gerade, wie es hier steht, deshalb da nochmal, nette Anekdote.
Ja, danke. Das müsste ich langsam auch mal rausgeben. Ne? Ich meine, das ist hier immer so im Verborgenen. Ich habe es noch gar nicht großartig beworben, weil wir einfach auch hier so viel Arbeit haben, kommen gerade nicht wirklich hinterher. Und wenn ich jetzt noch das Buch promote und die Leute suchen Beratung bei uns, dann ist es natürlich immer mit Wartezeiten verbunden. Und deswegen haben wir das erst noch mal ein bisschen geschoben. Aber in Kürze wird auch tatsächlich dieses Buch im größeren Stil beworben werden, weil es ist jetzt schon weit über ein Jahr fertig geschrieben. Aber es haben noch nicht so viele Leute. Die gebe ich natürlich gerne nachher eins mit. Ja, musst mir aber auch Feedback geben. Ne? Ich würde gerne haben, dass du es dann auf dem Heimweg liest, wenn dein Chauffeur dich nach Hause bringt.
Der ist in China.
Achso, das ist dein Sohnemann, der ist in China, ne?
Genau, mein Sohn ist in China. Das ist nicht mein Chauffeur, aber...
Ja, klar. Aber willst du uns dazu was sagen?
Zu meinem Sohn?
Zum Aufenthalt in China.
Ach so, ja, gerne. Mein Sohn hat dieses Jahr sein Abitur gemacht. Erfolgreich absolviert und ist jetzt in der Weltgeschichte unterwegs als Model. Hat da seit anderthalb Jahren eine Agentur, die ihn da managt und unterstützt. Und da hat er eine Anfrage aus China und hat da jetzt einige Aufträge und ein paar schöne nette Shootings gehabt. Gerade Coca-Cola für Gucci, für Sony, also Sachen. Tambour ist so eine, ich glaube, auf dem asiatischen Markt so eine Tracking-Firma, Tracking-Marke, genau. Da ist er jetzt und seit 2 Monaten schon. Natürlich, du weißt es als Papa, 2 Monate sein Kind nicht zu sehen. Gut, ist natürlich in Zeiten der Videotelefonie und Calls funktioniert das alles, aber mittlerweile geht es dann schon in Richtung starkes Vermissen. Und jetzt gerade ist die Familie meine Frau, meine Tochter sind in China, sind jetzt, müssen auf dem Rückflug sein. Mhm. Irgendwann gleich in Helsinki landen und dann irgendwann heute Abend spät in Frankfurt. Genau, deshalb, ja. Er ist in China, kommt Ende November wieder, ist dann wahrscheinlich ein Monat zu Hause und dann geht's, glaube ich, Richtung Südkorea. Ich bin, weiß noch nichts Genaues, aber ja, sehr spannend gerade.
Ja, das ist ja Wahnsinn, wenn man in dem jungen Alter schon so Reisen macht und das auch noch geschäftlich. Also toll. Und du hast mal eins verraten, da musste ich schmunzeln. Den Job als Model hat er wohl nur, weil er deiner Frau ähnlicht.
Ich muss nicht auf alles antworten, was du jetzt sagst.
Man ist dafür stumm abgenickt werden. Ja,
es gibt ein paar Dinge, die hat er von der Mama. Und da gehört sicherlich auch seine Optik zu.
Prima, Spaß beiseite. Es ist ja so, dass wir in unserem Business hier mit Immobilien auch immer internationaler über den Tellerrand hinausschauen müssen, einfach weil auch wahnsinnig viel passiert. Ich habe gerade einen Presseartikel veröffentlicht, in dem ich sage, in den letzten 5 Jahren ist aus meiner Sicht in der Finanzbranche oder allgemein in dem, was die Finanzbranche berührt, mehr passiert in den 50 Jahren davor kumuliert. Und ich mache meinen Job jetzt seit über 20 Jahren und von einer EID in der Schweiz über eine CAD-8-Klausel, über Zolleinführungen in den USA, über damals Covid, Krieg in Europa etc. pp. Es ist ja unglaublich viel passiert. Deswegen auch direkt nochmal die nächste fachliche Frage an dich. Was denkst du denn, wie sich der Immobilienmarkt speziell in Deutschland, wir bleiben jetzt erstmal regional, in Zukunft durch all diese Dinge verändern wird? Bleibt so lukrativ in Deutschland zu investieren oder siehst du da eine Trendwende?
Also ich für mich persönlich, ich sage immer jedem Kunden, ich habe keine Glaskugel und ich kann dir nicht sagen, was in 10 Jahren ist. Aber ich schaue sehr, sehr, sehr entspannt in die nächsten oder in die Zukunft mit einem gewissen Immobilienbestand. Es wird einfach nichts gebaut. Also wir hängen hinterher, es wird nichts gebaut. Wir werden aber immer mehr Menschen, ob wir das wollen oder nicht. Ne? Wir haben immer mehr Menschen zu uns unterwegs, ob in Flugzeugen, auf Schiffen, in Zügen, Menschen, die zu uns kommen. Und wir brauchen einfach Wohnraum. Und das Thema ist bei uns prekär und wird weiterhin auch, glaube ich, sehr, sehr spannend bleiben. Und wenn ich so sehe, wie die Mieten sich entwickeln, wenn ich nur mal ins Ruhrgebiet schaue, wir haben vor 2 Jahren im Ruhrgebiet oder vor 2,5 Jahren mit 6,90 Euro vermietet im Dortmunder Raum. Wir sind mittlerweile in Richtung 9,50 Euro unterwegs. Wenn du dir mal ausrechnest, wie viel Prozent das sind, da wird dir schwindelig. Also von daher auch die ersten Immobilien, doch es gibt noch eine, die ich leicht negativ, aber auch bewusst so gekauft habe, in einem negativen Cashflow habe, beziehungsweise in der Unterdeckung. Alles andere ist wirklich in einem positiven Cashflow und mittlerweile generiere ich da deutlich mehr Einnahmen als aus meiner damaligen Festeinstellung.
Mhm. Ja, so soll es sein. Das ist ja irgendwann das primäre Ziel. Ich sage übrigens auch immer, meine Glaskugel ist kaputt, sorry. Wohnraum ist zeitgleich auch ein Grundbedürfnis, ne?
Ja, und es ist genau das ist das Thema. Und wenn Leute ausziehen oder sich so verhalten, dass sie eventuell auch mal raus müssen, auch das wird immer weniger, weil es gibt einfach keine Alternativen. Also wenn Leute sich vor 10 Jahren noch benommen haben wie die Axt im Walde in so einer Wohnung, das machen die heutzutage nicht mehr, weil einfach der Markt ein anderer ist.
Ja, außer in meinem Objekt in der Innenstadt, auch ein ensemblegeschütztes Fachwerkobjekt, was wir wirklich toll wieder hergerichtet haben. Und da war ein Mieter, der hat das Obergeschoss tatsächlich umfunktioniert. Da waren lauter Käfige und Ställe und die hat da Meerschweinchen und Hasen gehalten. Bis ich das rausgefunden habe, war der Moment, also das war erst dann, wo der Immobilienmakler kam und hat Fotos gemacht. Und ich sagte, was sind denn das für Käfige? Und habe ich geguckt und da haben diese blöden Nager tatsächlich die Türen, die Holzböden, die Leisten komplett angeknabbert. Das war ein Riesenschaden. Natürlich war dann auch nichts zu holen. Da bin ich tatsächlich mal auf den Kosten sitzen geblieben. Und da war ich wiederum froh, dass ich das Ganze abgesichert habe durch die Mietnormalversicherung.
Ja.
Die haben nämlich noch größere Schäden angerichtet.
Ja.
War ein bisschen Regulatorik hin und her, aber das ist vielleicht auch noch ein wertvoller Tipp. Ne? Gerade am Anfang, wenn man da auf das Geld auch angewiesen ist, sollte man vielleicht überlegen, dieses Risiko abzuhatchen, indem man so eine Mietnormalversicherung hat. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe das anfangs auch gehabt. Rechtsschutz, Mietausfallversicherung. Ich habe sie jetzt nicht mehr. Hm. Dreimal auf Holz geklopft. Mir ist bisher auch noch nicht viel passiert. Seitdem ich es aber jetzt nicht mehr habe, habe ich tatsächlich den ersten Mietausfall. Ich muss jetzt mal gerade rechnen. Seit 11 Jahren bin ich in Immobilien investiert. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Fall, dass Mieten nicht kommen.
Das war, weil du gerade auf Glas statt auf Holz geklopft hast.
Ist Glas. Ich habe kein Holz gefunden. Du hast ja alles hier nur Marmor und Glas. Nee, tatsächlich, das ist zum ersten Mal. Und Ich habe überlegt, ob ich mich ärgern soll oder nicht, und habe aber gedacht, weißt du was, du hast so viel Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren, 11 Jahren mitgenommen, so viel Mietsteigerung mitgenommen, so viel Neuvermietung mitgenommen. Und wer dieses Game spielt, dieses Immo-Game, der muss auch mal davon ausgehen, dass das vielleicht auch mal einen Euro kostet. Und wenn ich jetzt 3-4 Monaten auch mal Mietausfall habe, ich habe selbst zu verantworten. Ich hätte es anders haben können. Ich bin in dieser ganzen Thematik immer so unterwegs, ich bevorzuge in der Vermietung alte Menschen und alleinerziehende Mütter. Ich verdiene viel Geld in der Immobranche, das läuft alles gut und vielleicht kann man so ab und zu mal so ein bisschen was zurückgeben. Und wie gesagt, ich bin bei meinen Großeltern groß geworden, mit meiner Mutter damals in den ersten Jahren allein unterwegs gewesen. Das war nicht immer einfach, da auch eine Wohnung zu finden. Und so habe ich gesagt, Mensch, komm, alleinerziehende Mamas und alte Leute bevorzugst du in der Vermietung, gibst den Wohnraum, da kann ich ganz gut mit schlafen.
Ja, und so habe ich dann auch mal an Leute vermietet, die vielleicht von ihrer Schufa her die Wohnung hätten nicht bekommen dürfen. Das ist hier der Fall.
Ah, ja. Die hatte auf dem Mietmarkt keine Chance. Ich habe ihr eine Wohnung gegeben und jetzt zahle ich die Rechnung dafür. Das ist einfach
so. Ach so. Ja, ja. Weil es hätte sich auch genau anders entwickeln können, dass die Leute einfach mal dankbar sind.
Ja,
stellen vielleicht so Mülltonne raus. Ne?
Ist auch so. Ja. Aber die sind alle dankbar. Mhm. Diese eine Person nicht. Und ich habe selbst zu verantworten, aber am langen Ende kann ich da ganz gut mit schlafen.
Ja, ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe einfach mal ein paar Euro billiger vermietet an jemanden und der hat wirklich eine Wohnung direkt auf dem Marktplatz mit Blick auf das historische Rathaus, was übrigens im asiatischen Raum nachgebaut wurde. Also die kopieren alles. Pass auf, dass von deinem Sohn nicht irgendwann ein Double auftaucht. Ne?
Ja, ich fliege nächste Woche, ich werde es mir anschauen.
Kontrolliere das bitte, weil tatsächlich haben die dieses historische Rathaus nachgebaut. Ne?
Ach so.
Ja, wirklich.
Ja,
ja. Und ja, dem habe ich diese Wohnung gegeben und der ist jetzt noch dankbar. Der sagt, hey, ja, für einen vernünftigen Preis, so eine Lage würde ich normalerweise nicht kriegen. Alleinstehender junger Mann.
Ja.
Wenn ich aber mal ein Problem habe, ich sage, hier oben, da ist gerade jemand, der kommt nicht rein, kannst du vielleicht mal hier in deine Mülltonne, kannst du mal die Mülltonne rausstellen, das hat jemand vergessen, das wird gleich abgeholt. Der macht das ohne
so zu ist es auch. So kenne ich es auch. So kenne ich es auch. Jetzt, wie gesagt, einmal habe ich jetzt Pech gehabt, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Habe mir damals gesagt, Mensch, mit der Schufa nicht. Normalerweise, bei mir schon. Und dann, ja, dann musst du die Rechnung auch hinterher.
So, und da kommen wir vielleicht auch noch zu einem schönen Praxistipp, den wir hier einbauen können. Genau dazu wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Dokumente, die wir auf jeden Fall empfehlen würden, wenn jemand so eine Immobilie kauft. Ist immer eine Schufa-Auskunft, eine Vorvermieter-Auskunft. Es ist ein, natürlich Perso-Kopie und vielleicht, also polizeiliches Führungszeugnis braucht man nicht. Es sei denn, man macht es gewerblich, ne? Aber es gibt so gewisse Vorsichtsmaßnahmen, da sollte man wirklich hinschauen. Und ich habe es auch einmal verpennt, den Vorvermieter anzurufen, sonst wäre mir sicherlich aufgefallen, dass es Mietpreller sind. Die waren nicht bei mir und dann habe ich die Zeche gezahlt. Übergabeprotokolle, ganz wichtig, dass die sauber sind. Zählerstände gut dokumentieren. Wer meldet jetzt das Gas an und den Strom? Ja, sauber Übergänge machen. Das sind alles so Dinge, die kann man am Anfang vielleicht mal leichtfertig behandeln oder übergehen.
Ganz wichtig.
Und das rächt sich oft.
Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Auch Strom, wie gesagt, Strom, wenn Gas da ist, auch Gas. Wir bieten es in der HW Schwarz sowieso mit an. Deshalb bieten wir auch jedem Mieter bei uns mit an, ist für den Mieter abzuwickeln, weil es einfach auch als Produkt bei uns mit implementiert ist. Und jeder Mieter von uns bekommt durch uns eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung.
Genau, das ist auch noch ein guter Tipp. Ja, ich selber habe schon 2-mal Haftpflichtschäden gehabt.
Ja.
Und naja, wir haben halt noch den Vorteil, wir holen die sogar bei uns in Bestand. Wenn der drei Jahre bei dir wohnt und du hast nur die Polizei gesehen.
Ich glaube, darum geht es uns beiden nicht, eine zusätzliche Haftpflicht im Bestand zu haben. Aber da haben wir wahrscheinlich schon die eine und andere. Aber du siehst ja dann auch relativ schnell, wenn mal so eine Haftpflichtzahlung von 3 Euro im Monat oder 4-mal nicht kommt und nicht abgebucht werden kann, dann kannst du dir schon an 4 Fingern abzählen oder wahrscheinlich sogar an 3, was mit deiner Miete passiert. Und so bist du natürlich dann immer einen Schritt voraus.
Ja, erstens das. Zweitens, wenn du einen Haftpflichtzahler auf Monatsbasis hast, solltest du sowieso nochmal die Schufa auskopieren. Und darüber hinaus weißt du halt immer, ob Deckung besteht.
Ja, aber wie gesagt, wir wollen nicht drüber lachen, weil es gibt tatsächlich Menschen, die ihre Haftpflicht monatlich zahlen. Das ist nicht mehr ungewöhnlich und es geht halt nicht jedem so gut und deshalb kommt das nicht selten vor, dass auch jemand sagt, ich würde lieber monatlich zahlen als einmal 60 Euro im Jahr. Es ist so.
Ja gut, wenn man über 60 Euro spricht, es gibt ja schon Kleinstverträge, die haben da 30, 40 Euro kosten die. Aber wichtig ist, dass man es hat. Wichtig ist einfach, dass man es hat und dass man es auch überprüft. Ja, das ist ja wichtig, dass man da mal drüber
spricht. Auf jeden Fall.
Und welchen Tipp hast du sonst noch so für die sichere Vermietung?
Die sichere Vermietung? Ich glaube, 100% sicher bist du nie. Es kann immer einer auch mal nicht mehr reagieren und nicht mehr zahlen. Aber ich glaube, wenn du eine Mietausfallversicherung, also meine Kunden haben es, die haben eine Mietausfallversicherung, in der Regel auch noch einen Mieterrechtsschutz mit drin. Und wir prüfen die Unterlagen wirklich vorher sehr, sehr gut und umfangreich. Und wenn du dann noch ein doppeltes Netz drunter ziehst, Hausrathaftpflicht, das heißt, wenn dann auch Schäden wirklich abgesichert sind über eine Police und die Kunden dann noch eine drei Monats Kaltmieten liegen haben, dann ist das alles, glaube ich, schon relativ entspannt.
Ja, auch bis so eine Mietkautionsversicherung, da muss man nämlich auch immer hinterher rennen.
Ja.
Und wenn man dann auch ein vernünftiges Forderungsmanagement dahinter hat, wenn der Miete mal länger ausfällt,
ganz sicher,
qualifiziert und fristgerecht mahnen, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte. Und ich denke, damit hat man schon die gröbsten Fehler.
Ja, natürlich.
Ja, und dann ist mir noch was aufgefallen. Und zwar habe ich dich in letzter Zeit aufgrund von modernsten Medien immer wieder mal auf meinem Handy-Display gesehen. Und du bist da ziemlich viral gegangen, ohne es vielleicht zu wollen. Und was genau hat das jetzt mit der Wimmel zu tun?
Okay, ich hatte es fast befürchtet, dass ich auch hier heute nicht drum herum komme. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Aufrufe sie jetzt sind. Ich glaube, es waren zwischenzeitlich jetzt mal 5 Millionen insgesamt auf den unterschiedlichsten Plattformen. Ich bin tatsächlich über die Düsseldorfer Kö gefahren und da stehen grundsätzlich, an den Wochenenden so Kamerateams, Influencer, die dann Autos anhalten und fragen, was macht man beruflich und warum fährt man dieses Fahrzeug? Und ich bin da schon gewarnt worden. Ich kannte das vorher so nicht. Mein Sohn war also an dem Tag Beifahrer und hat mich dann gewarnt. Und sagt, Papa, da vorne stehen die Jungs von Trendcast. Ich hab gesagt, wer ist denn das? Naja, die fragen dich nach deinem Job und was du so beruflich machst. Ich sag, naja, können sie ja machen. Er sagt, Papa, lass Fenster bitte oben. Ja, und dann, sowas kann ich mir dann nicht entgehen lassen. Hatte dann auch relativ schnell. Ich hatte noch kurz Zeit, so 10 Sekunden, weil ich vor einer Ampel stand, bis ich dann ein Stück nach vorne gefahren bin. Und dann stand die da und habe ich aufs Fenster runtergemacht und habe denen dann tatsächlich geantwortet, dass ich der Erfinder der Schwimmnudel bin. Ich bin davon ausgegangen, dass das nicht gesendet wird. Und der hat dann nur gelacht und sagte, jetzt kannst du dich warm anziehen. Ich habe gesagt, willst du das wirklich senden? Dann sagt er, ja, das wird ein Spaß werden. Und naja, dann war es dann, samstags ist es, glaube ich, bin ich da angehalten worden. Und an dem Montag um 11.35 Uhr habe ich dann den ersten Anruf bekommen. Und da hatte das schon nach einer Stunde 35.000 Aufrufe. Und ja, dann ist es halt, wie gesagt, ist völlig viral gegangen. Ist dann so weit gegangen, dass ich da eine Bekannte von mir einen Spaß erlaubt haben, mich drunter markiert haben. Das heißt, die Leute wussten dann auch wirklich, wer ich bin oder wie ich auf Instagram heiße. Und ich hatte dann über Nacht, weiß ich nicht, 500, 550 Freundschaftsanfragen von echten Freunden. Wahnsinn. Die habe ich natürlich abgelehnt. Und
die konnten alle nicht schwimmen.
Die konnten alle nicht schwimmen, die wollten die Nudeln umsonst haben. Nee, Quatsch. Und dann ist das wirklich so weit gegangen, dass das völlig viral gegangen ist. Ich habe dann Anfragen bekommen von einem Unternehmen aus Hamburg, einem Poolbauer, der mich gefragt hat, ob wir eine Werbekooperation machen können. Ein Magazin hat mich angefragt für ein Interview. Und ich habe dann hinterher wirklich... Dann habe ich auch Bedenken gehabt, weil ich gesagt, irgendwo muss ja jemand sitzen, der ein Patent vielleicht drauf hat und der jetzt sagt, hey, pass mal auf, du schmückst dich jetzt hier mit meinen Federn. Und es ist dann viral gegangen. Ich werde tatsächlich auch noch drauf angesprochen. Also wenn ich in Düsseldorf unterwegs bin, je nachdem wo und da viele junge Leute sind, die erkennen mich dann schon. Das Poolnudel wird dann hinterhergerufen und ich habe jetzt auch mal 1-2 Fotos machen dürfen. Aus Spaß. Meine Kinder schämen sich dann und ich mache den Spaß natürlich mit. Und naja, so ist das
ja, gelaufen. Total witzig. Ja. Und da sieht man mal, welche Macht soziale Medien.
Ja, das war also für mich auch erschreckend, weil ich hatte da gar nicht mit gerechnet. Und ich meine, ich poste zwar so recht viel, auch aus meinem Job und aus meinem Leben so, aber ich selber trete da eigentlich relativ selten auf. Also ich spiele eigentlich eine Nebenrolle.
Keine Videos und auch ein Podcast ist wahrscheinlich auch jetzt so ein besonderes Format.
Ich war noch nie in einem Podcast. Deine Einladung natürlich angenommen, weil wenn Menschen wie du rufen, dann sagt man nicht dreimal nein, wobei es hat jetzt auch ein halbes Jahr gedauert. Willst du was gelten, mach dich selten.
Wir haben über ein halbes Jahr jetzt.
Ja, oder noch länger, ne? Ich glaube, das kommt schon aus dem Jahr 24, die Idee.
Stimmt. Wir haben damals gesprochen, dass wir das mal nachholen müssen, aber ja, wie es ist, wenn man immer in Shanghai ist oder auf irgendeiner Schwimmnudel, dann muss man...
Ich war noch nie in Shanghai, ich fliege nächste Woche.
So,
okay. Aber die Schwimmnudeln haben natürlich im Sommer auch viel Arbeit gemacht, klar.
Sehr cool, ja. Geile Story. Ich hätte irgendwas mit 6 Millionen Aufrufen gesehen, das ist schon enorm, ne?
Ja, insgesamt war es dann, glaube ich, geht es in die Richtung. Ich glaube, andere haben es auch kopiert und irgendwie in ihre Videos eingebaut. Bei Vodafone war es jetzt mal irgendwie kurz zu sehen in so einem Spot. Witzig, also.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, dann würde ich gerne noch von dir wissen, welchen Tipp du vielleicht für Leute aus der Branche hast, also Branchenkollegen, um Fehltritte zu vermeiden, die du vielleicht selber gerne vermieden hättest, indem du diesen Tipp früher bekommen hättest?
Netzwerk. Mhm. Unterhalte dich mit Menschen, die in Immobilien investiert sind, die wahrscheinliche Ahnung davon haben, also hoffentlich Ahnung davon haben. Netzwerk ist für mich mittlerweile meine stärkste Waffe. Also jetzt nicht nur, um Fehltritte zu vermeiden, sondern generell auch für die persönliche Weiterentwicklung. Netzwerk schadet dem, der es nicht hat. Von daher, ich hätte damals viele Fehler vermeiden können, wenn ich mich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wie gesagt, die Schwimmnudel war nicht mein erster Auftritt in der Öffentlichkeit, sondern ich habe es tatsächlich mal mit einem Fehlkauf bis in eine Fernsehshow geschafft, die dann das damals echt verfilmt haben, weil es so spektakulär war. Die erste Wohnung, die wir gekauft haben, unser Eigenheim, die war damals stark verschimmelt. Und da habe ich einmal alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Also wirklich von A bis Z und habe auch von A bis Z gesehen, wie es richtig funktioniert. Und das hat mich so geprägt damals, weil es auch eine sehr, sehr extreme Zeit war, auch für uns als Familie. Wir mussten dann wirklich auf engstem Raum wohnen. Haben da wirklich auch zu viert teilweise in der Küche geschlafen, auf so wie so Feldbetten, weil einfach die ganze Wohnung bis auf den Rohbau zurückversetzt wurde. Da gab es viele schlaflose Nächte. Hat uns als Familie zusammengeschweißt und für mich unfassbar viel Wissen. Also das war das beste Immobilienstudium, was ich jemals machen konnte.
Ja. Learning by doing aus der Praxis.
Ja, und wenn jemand wissen will, wie er es nicht machen soll, ruf mich an.
Ja. Sehr gut. Ja, manchmal lernt man aus Fehltritten noch.
Ja, definitiv. Also jetzt unbezahlbar, ne? Ganz, ganz wichtig.
Ja, also erstmal vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Ich finde, wir haben da einen tollen Dialog aufgezeichnet. Also wir haben das Mikro ja nur mitlaufen lassen und haben besonderen Mehrwert rausgehauen, der vielleicht dem einen oder anderen noch eine Unterstützung bieten kann. Gleichzeitig würde ich mich jetzt verabschieden wollen und wie üblich würde ich dir jetzt die Abschlussfrage stellen. Also Kai's Question, wenn du möchtest, können wir da jetzt übergehen. Und das wäre: Wenn du die Chance hättest, mit einer historischen Persönlichkeit ein Abendessen zu teilen und über etwas zu sprechen, wer wäre das und welche Frage würdest du dieser Person stellen? Das letzte Wort hast somit du. Ich sage schon mal Dankeschön auch an alle Zuhörer, die bis hier dran geblieben sind. Und bis bald und beste Grüße, Kai B. Rogalla.
Klasse, das ist tatsächlich die letzte Frage und die schwerste. Gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich Bono wählen von U2. Für mich eine ganz spannende Persönlichkeit. Ob ich eine spezielle Frage an ihn hätte, weiß ich gar nicht. Ob ich mein Essen mit ihm teilen würde, auch nicht. Wäre schon cool, wenn wir jeder ein eigenes Essen bekommen würden. Eine spezielle Frage hätte ich an ihn nicht, aber ich würde tatsächlich gerne mal Zeit mit ihm verbringen, weil den finde ich total inspirierend. Dann sage ich auch vielen Dank, Kai. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war deine Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Ich hoffe, du hast ein paar spannende Informationen für dich mitnehmen können, die du später auch gerne in die Praxis umsetzen darfst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir stehen dir für jegliche Rückfragen zur Verfügung und können auch mit dir den Prozess der Vermögensarchitektur einmal gemeinsam durchgehen. Außerdem bieten wir ausgewählten Zuhörern die Möglichkeit, ihre Frage bei uns zu thematisieren. Und wir werden diese Themen in späteren Podcast-Folgen gerne behandeln. Also wenn dich irgendetwas ganz brennend interessiert, können wir da gerne drauf eingehen. Schick deine Nachricht gerne per E-Mail an info@kai-rogalla.de und wir werden entscheiden, welche Themen im Podcast mit aufgenommen werden. Alles Gute, bleib gesund, bis bald und beste Grüße.